Okay, ich würde mit euch das einfach kurz reden. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du dich erleben dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt so sprichst, dass du die Herzen aufmachst. Und dass wir die Herrlichkeit deiner Güte und Liebe erfahren dürfen. In deinem Namen. Amen. Wisst ihr, in unserer Welt ist eine Tragikomödie aufgetreten. Die Christen, die laufen nämlich in Spagat. Ja? Also ich würde es vormachen, wenn ich es könnte. Ne?
Es würde sehr lustig aussehen, deswegen Komödie. Aber das ist unglaublich ineffizient, im Spagat rumzulaufen. Tiefer komme ich jetzt leider nicht, aber das wird nicht effizienter dadurch. Stellt euch vor, ihr wollt zur Schule und müsst im Spagat dorthin laufen. Wenn ihr zur vierten Stunde kommt, ist gut gelaufen. Aber andererseits ist es auch eine Tragödie. Denn wie willst du im Spagat dein Leben leben? Das läuft alles schief. Deswegen Tragikomödie. Und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, die Christen laufen nicht wortwörtlich alle im Spagat rum. Aber geistig gesehen tun das die meisten. Mein Thema heute ist der gefährliche Spagat. Und was das bedeutet, ist, dass du mit dem einen Fuß in Gottes Berufung für dich stehst, auf Jesus stehst und sagst, ja, dafür möchte ich leben, und mit dem anderen Fuß fest in der Welt, von der du kommst, ganz ohne Gott durch dein Leben gehst und versuchst, irgendwie die beiden zu vereinbaren, obwohl sie nicht vereinbar sind und sie dich immer weiter auseinanderziehen. Und das lässt sich ganz gut verdeutlichen mit dem Volk Israel in der Wüste. Das Volk Israel, das waren nämlich Sklaven in Ägypten gewesen. Und die wurden dort zur harten Arbeit gezwungen. Und dann kam aber Gott und er hat sich daraus befreit. Und er wollte sie ins verheißene Land führen, also dorthin, wo sie ihn erleben dürfen. Und als sie aus Ägypten raus waren, stand aber vor ihnen erstmal Wüste. Und der Weg von Ägypten ins verheißene Land über die Wüste hätte eigentlich bloß ein paar Wochen gedauert. Aber die Israeliten, die haben Gott nicht vertraut. Die haben gesagt, jetzt sind wir hier in der Wüste und jetzt ist alles schlimm. Uns ging es ja in Ägypten besser. Ja, und dann haben sie erzählt, in 4. Mose Kapitel 11, Vers 5 sagen sie, wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Gurken und die Melonen und den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Was für ein Traum, hä? Knoblauch. Also das ist das bescheuerste Argument, das ich in einer Weile gehört habe. Ja, das tolle Essen, das Gemüse und Fisch, das wir umsonst gegessen haben, abgesehen davon, dass wir jeden Tag zur harten Arbeit unter Peitsche gezwungen wurden, verhasst waren und endlich von uns umgekommen sind. Aber das lassen wir unterm Tisch kehren, denn wir hatten Gemüse. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wo die sich gegen Gott aufgestellt haben und gesagt haben, nee, wir wollen nicht, was du für uns hast. Und Gott hat sich immer wieder drauf eingelassen, immer wieder denen gezeigt, ja, ich kann euch versorgen. Ich lasse Brot vom Himmel regnen. Ich lasse Fleisch vom Himmel regnen. Ich lasse alles, ich versorge euch mit allem, was ihr braucht. Aber sie haben ihm nicht vertraut. Ja, das ist, wir können nicht das alles durchgehen. Aber kurz gefasst, weil die Israeliten nie Gott vertraut haben, sondern die ganze Zeit an Ägypten zurückgedacht haben, das tolle Ägypten, wo sie in wunderbare Sklaverei gelebt haben, deswegen sind sie 40 Jahre lang in dieser Wüste gewesen, durch die sie hätten in wenige Wochen hindurch sein können. Und so ist das, wenn wir im Spagat leben. Ägypten, das steht nämlich für dein altes Leben. Das steht für das Leben in dieser Welt, wo du die Vergnügung der Sünde hast, wo du machen kannst, was du willst. Und das ist Ägypten, ein Fuß dort. Und das verheißene Land, wo die hingezogen sind, das steht für deine Berufung in Gott. Das steht für das Leben, das Jesus für dich bereithält. Und da stehst du mit dem anderen Fuß. Und wenn du mit dem einen Fuß in Ägypten stehst und mit dem anderen im verheißenen Land, bist du dazwischen, in der Wüste. Und das ist die Gefahr, darum der gefährliche Spagat. Wir werden uns heute drei verschiedene Arten und Weisen anschauen, wie du vielleicht im Spagat lebst. Das Erste, was wir uns anschauen werden, ist die falsche Einstellung, die du eventuell zum Glauben hast. Das Zweite, was wir uns anschauen werden, ist deine Liebe zur Sünde. Und das Dritte ist dein Doppelleben, das du gleichzeitig zu leben versuchst. Einmal mit Gott und einmal ohne. Beginnen wir mit deiner falschen Einstellung. Willst du Gott oder willst du, was Gott dir geben kann? Denk mal darüber nach. Willst du ein besseres Leben? Du weißt, ja, Gott ist der Herr. Wenn ich bei dem bin, dann habe ich es gut. Darum will ich mit dem leben. Denn dann wird er mich segnen. Ja, und darum glaube ich, weil es geht mir einfach so gut. Ich fühle es einfach. Das ist toll. Wenn du deshalb glaubst, dann lebst du eventuell im Spagat. Denn wenn du deshalb Gott gehorchst, weil es dir gut geht, wenn du bei Gott bist, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo du zumindest nicht mehr siehst, dass es gut ist, wie es bei Gott ist. Und dann wirst du wie Israel an den Punkt kommen, wo du sagst, warum sollte ich Gott gehorchen, wenn es mir dadurch schlechter geht? Warum solltest du Gott gehorchen? Was für eine bescheuerte Frage, weil er Gott ist. Aber so denken wir nicht. Wir denken, es geht darum, dass es mir gut geht. Und darum glauben wir. Und das ist Spagat, weil es vollkommen falsche Einstellung ist. Da lassen wir unsere Gedanken in Ägypten zurück, nach dem Begehren, was dort war. Und dann ein anderes Zeichen dafür, dass du diese Denkweise hast, ist, wenn bei dir dieser Satz manchmal kommt, diese Rechtfertigung, ja, schließlich will Gott, dass es mir gut geht, schließlich will Gott, dass ich glücklich bin. Wenn du dein Verhalten so begründest, ist es ein ganz klares Zeichen, dass du nur willst, was Gott dir geben kann. Dieser Satz, schließlich will Gott, dass ich glücklich bin, wenn du den nutzt, um dein Verhalten zu rechtfertigen, ist das der Todesstoß an deine Illusion, Christ zu sein. Ihr glaubt gar nicht, was Leute alles mit diesem Satz begründet haben. Es gab einen Pastor, der hat gesagt, ja, ich möchte mich von meiner Ehefrau trennen und du weißt, ja, ich habe eine Beziehung zu Jesus, aber schließlich möchte Gott, ja, dass es mir gut geht. Dann ist jetzt mal egal, dass er geschrieben hat, dass man sich nicht scheiden lassen soll, denn er will ja, dass es mir gut geht, also kann es nicht falsch sein. Aber diese Einstellung, die ist voll ägyptisch. Diese Sätze, wenn du die nutzt oder innerlich diese Gedanken bei dir sind, wo du immer darüber nachdenkst bei einer Entscheidung, wird es mir dann gut gehen und nicht, was will Gott, dass ich tue? Die machen ganz offensichtlich, dass du nur selbstsüchtig willst, was du von Gott kriegen kannst und mehr nicht. Was willst du vom Leben? Willst du einen guten Beruf, eine schöne Ausbildung oder Studium und dann hast du ein schönes Haus, eine schöne Frau oder einen schönen Mann, wunderbare Kinder, einfach Respekt von all den Leuten um dich herum, vielleicht ein cooles Hobby, dass du das Leben mal richtig genießen kannst, lebst noch schön lang, am besten 120 Jahre, aber ohne Gesundheitsbeschwerden bis zum Ende. Oder willst du die Ewigkeit bei Gott? Was davon willst du wirklich? Das kannst du vielleicht daran erkennen, wofür du betest. Wenn du die ganze Zeit dafür betest, ja, Herr, lass mich eine gute Note auf diese Arbeit bekommen, ich muss mal ein bisschen aufpassen hier, lass mich einfach, ja, dass du gut durchkommst, zeig mir, was ich jetzt erleben soll, zeig mir, wen ich heiraten soll, wenn die immer in deinen Gebeten, immer nur ich, nicht, dass es schlecht ist, so zu beten, aber wenn du die ganze Zeit nur darüber betest, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass du dich die ganze Zeit um dich selbst kreist. Die Frage ist, ist Gott dein Lebensziel oder ist er nur eine Nebenbeschäftigung? Ist er einer von vielen Lebenszielen? Dann lebst du ganz eindeutig im Spagat. Könnt ihr mich eigentlich gut akustisch hören oder halt zu sehr? Passt gut? Funktioniert? Okay. Es kann sein, dass dein Herz ist wie der dornige Boden im Gleichnis des Seemanns. Da kommt ein Gleichnis, da kommt nämlich irgendwann ein Seemann entlang und er sät Samen aus auf den Boden. Und das ist wie jemand dir von Jesus erzählt. Da kommt jemand und sagt dir, hey, Jesus liebt dich und er ist der Einzige, der dich bedingungslos liebt. Und das stimmt. Und er kommt hin und sagt, aber deine Sünde, das trennt dich von Gott, aber Jesus hat für all deine Sünde bezahlt und du brauchst es nur noch annehmen. Und das stimmt. Und dann sagt er, ja, wenn du mit Jesus lebst, dann erlebst du, was Leben wirklich heißt, dann erlebst du, wofür Menschen geschaffen sind. Das ist super. Und das stimmt. Und dann kommt das bei dir an und weil du denkst, ich will das Leben genießen, denkst du, das klingt gut, dann nehme ich das mal an. Und dann beginnt es in dir zu wachsen, wie der Same im Boden aufwächst. Und du beginnst auf Gott zu schauen, weil du auf dich schauen möchtest. Du möchtest darauf schauen, dass es dir gut geht und du merkst, es geht über Gott. Also schaust du auf Gott, um auf dich selbst zu schauen. Und dann beginnen die Dornen zu wachsen. Und die sind wie die Sorgen. Du merkst, ob ich jetzt wirklich jetzt einen guten Beruf kriege? Ja, meine Noten sind jetzt nicht so toll. Und dann kommen, diese Dornen sind auch wie das Begehren nach Reichtum und Luxus, nach den wunderbaren Dingen im Leben. Und du merkst, das will ich haben. Und ich weiß nicht, ob Gott das von mir will, aber das wird schon in Ordnung sein. Und du beginnst, auf diese Dornen zu schauen, auf diese Sorgen und Verlangen, weil du ja sowieso nur deshalb auf Gott gestarrt hast, weil du auf dich selber schauen wolltest. Und diese Dornen, die ersticken diese Saat. Und es wächst nie voll auf, sondern stirbt. Und wenn du dich daran wiedererkennst und merkst, eigentlich schaue ich bloß auf Gott, um auf mich selbst zu schauen, dann musst du dringend davon umkehren. Denn wenn du nicht davon umkehrst und weiterhin nur auf Gott schaust, um auf dich selbst zu schauen, dann wirst du wahrscheinlich, wie die Dornen die Saat erstickt haben, irgendwann vom Glauben aus abfallen. Und dann wirst du irgendwann in der Hölle enden und nicht Gott erleben können in seiner vollen Fülle. Diese Art von Spagat ist eigentlich die schlimmste Form von Spagat, weil es kein echter Spagat ist. Das ist ein Spagat mit einem Körperschwerpunkt in Ägypten, also in deinem alten, sündigen Leben und zu einer Zehenspitze im verheißenen Land. Was du eigentlich brauchst, wenn du das bei dir selber merkst, dass du eigentlich bloß für dein eigenes Wohl lebst, dann brauchst du fast eine Bekehrung von deiner alten Bekehrung. Dann brauchst du eine neue Bekehrung zu Gott. Dann musst du mal erkennen, dass wenn du zu Gott kommen willst, du ohne Bedingungen zu Gott kommen musst. Du kannst nicht sagen, ja, ich komme zu dir, angenommen, es läuft das und das und das gut und mir geht es gut in dem und dem und dem Punkt und das und das Gebiet, zum Beispiel, wenn ich heirate oder was ich mal mache, das behalte ich mal für mich unter meiner Kontrolle. Wenn du mit diesen ganzen List an Bedingungen zu Gott kommst, bist du nie zu Gott gekommen. Dann hast du dir bloß eingeredet, du bist zu Gott gekommen. Du sollst ohne Bedingungen zu Gott kommen. Und du sollst sagen können, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, warum bin ich zu Gott gekommen? Warum lebe ich für Jesus? Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das steht in Philipper Kapitel 1, Vers 21. Das Ironische war, dass Israel wirklich besser dran war im verheißenen Land. Israel hat es echt gut gehabt im verheißenen Land. Und es ist auch so mit dem Glauben. Wenn du in echter Liebe mit Gott lebst, dann erlebst du auch Segen, dann geht es dir auch gut. Dann bekommst du tatsächlich ein wunderbares Leben. Vielleicht nicht unbedingt in der Weg, wie du es dir vorgestellt hast, aber die Liebe und Fülle Gottes, die macht es so wünschenswert. Aber wenn du zu Gott kommst mit der Absicht, das zu bekommen, wenn du das wie einen Tausch machst, dann funktioniert das nicht. Dann bist du nie wirklich zu Gott zu kommen. Du musst ohne Bedingungen, ohne Tauschgedanken, einfach so, wie du bist, vor Gott kommen. Und dann schenkt Gott dir das neue Leben. Und dann darfst du diese Liebe und wunderbare Gnade Gottes erleben. Jesus erklärt das auch in Markus Kapitel 10, Verse 29 bis 30. sagte. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, um das Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Erklärt es ganz gut. Du gibst dein weltliches Leben für Gott auf und wenn du es wirklich aufgibst, dann gibt er dir hundertfältig zurück, rein allein von dem Weltlichen her gesehen. Aber du gibst dir zurück unter Verfolgungen. Das heißt, es wird schwere Sachen sein. Es werden Sachen sein, wo du sagst, das gefällt mir nicht so. Aber insgesamt wirst du die Güte Gottes erleben. Und natürlich nicht zu vergessen, das ewige Leben. Ich habe noch einen letzten Test für dich zu diesem Teil. Es steht in Prediger, Kapitel 7, Vers 3, Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Würdest du sagen, dass Traurigsein besser als Lachen ist? Wenn da etwas kommt, etwas Schweres in deinem Leben, wenn du leiden musst, wirst du dann zu Gott sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich formst und dass du mein Herz besserst und dass du mich verwandelst, dass ich so werde wie du. Oder sagst du, jetzt, Gott, was machst denn du hier? Bringst du Gott Vorwürfe vor und gehst vielleicht widerwillig mit, okay Gott, da gehe ich mit, aber ich will bloß, dass du weißt, dass du mir Unrecht tust damit, dass es mir jetzt so schlecht geht. Ne? Und mir gefällt das ganz und gar nicht, aber ich mach mit. Aber nur, dass du es weißt. Wieder Spagat, das offenbart dein Herz. Checkst du eigentlich, dass wenn du nicht voll für Gott lebst, du gar nicht für Gott lebst? Und dass, wenn du dich nicht voll für Jesus entschieden hast, du kein Christ bist. Der Gabriel, der Gabe, der hat etwas Ähnliches in seinem Leben erlebt und er wird uns jetzt kurz davon erzählen.
Kurz über die Hintertür gesneakt. Hallo, guten Abend, ich bin Gabriel Brettschneider, bin 20 Jahre alt und ich liebe Jesus und ich bedanke mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Vielen Dank für die Worte, Aiden, und vielen Dank fürs Anspiel. Das war wirklich super. Ja, so ein Spagat ist wirklich gefährlich und er kostet einen das Leben. Ich möchte über einen gewissen Bereich in meinem Leben sprechen. Also kurz noch zu meiner Person. Ich bin früher auf Rüstzeiten gegangen, auf Annaberg-Rüstzeiten, hier aus der Sektion. Kann ich nur empfehlen, dort bekommt man was über den Glauben gelehrt, den man wahrscheinlich nicht in der Familie, vielleicht nicht in der Familie mitbekommen hat. Man bekommt sehr viel Segen innerhalb von einer kurzen Zeit mit auf den Weg. Genau, Kurzwerbung. War aber nicht angekündigt. Meine Sache ist lange Zeit ein Spagat gewesen. Ich wollte unbedingt berühmt werden, ich wollte unbedingt viel Geld. So Beziehungen waren lange Zeit ein Thema. Neben Gott. So, weil ich hatte auch Freunde, die ähnlich gelebt hatten. Achte auf deinen Umgang, dass der dir nicht schlecht tut einfach. Pass auf, was für Freunde du hast und an wen du dich orientierst. Genau. In der letzten Zeit hatte ich sehr viel Zukunftsängste, wie er gesagt hatte, was für einen Beruf habe ich. Ängste, wen ich heirate, hatte ich auch. Boah, ob ich überhaupt heiraten solle? In der Bibel steht ja hier, ist sehr besser, wenn man ehelos bleibt. Dann sollte ich es vielleicht doch lieber lassen. Wenn Gott mir jetzt sagt, die Frau, dann muss ich es vielleicht aufgeben. Oder du hast Angst vor Verletzungen. Ich hatte Angst sehr viel vor Verletzungen und habe deswegen viele Gespräche nicht geführt, die ich führen hätte sollen. Also Versöhnungsgespräche, um Vergebung bitten. Und so habe ich einfach dem Teufel Raum gegeben, in meinen Beziehungen, meine Beziehungen zu zerstören. Über lange Zeit. Weil ich Angst vor Verletzung hatte, Angst davor, mich zu demütigen und zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Genau. Und jetzt will ich schließen auf Israel. Das Letzte, was Israel abgehalten hat, in das Land reinzugehen, war Angst. Und zwar hat Mose Späher in das Land geschickt. Wir lesen im 4. Mose 13, Vers 33. Da kommen die Späher zurück. Es waren 12 Mann. Zwei, die haben gesagt, jo, wir schaffen das, ein richtig heftiges Land, das gelobte Land und der Herr ist mit uns, wir werden das erobern. Das ist richtig gutes Land. Und die anderen sagen, wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks, aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Das sind Selbstmordgedanken, müssen wir mal überlegen. Das ist sowas ähnliches, das sind sowas wie Selbstmordgedanken, was die da haben. Und ja, sowas hatte ich auch schon. Und das ist eine sehr hohe Form von Unglauben, weil Gott hat etwas so Gutes für uns. Er hat so gute Sachen für uns und wir werfen sie teilweise einfach nur weg. Wir werfen sie weg, weil wir Angst haben, weil wir kein Vertrauen auf ihn haben. Und ja, das ist sehr, sehr tragisch. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Schritt zu gehen, über die Angst hinauszugehen. Wenn du merkst, du hast Verlustängste. Hat jemand Verlustängste hier? Also ich kämpfe, ja. Ey, mutig, ja. Wie lange habe ich noch? Okay, ich muss jetzt Cut machen. Aber ja, befreit euch von euren Ängsten und dem Unglauben. Ich habe in letzter Zeit, ich habe leider jetzt nicht so viel erzählen können, weil Zeit ein bisschen knapp, aber es ist eigentlich mehr Lehre. Ja, befreit euch von euren Ängsten. Gott hat so viel Gutes. Und eine Angst, die ich noch benennen möchte, die in unserer Generation sehr deutlich da ist, wo soll ich hin? Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ich weiß nicht. Und wenn du Christ bist, dann bete, Vater, ich werde deinen Willen tun, führe mich. Ich werde das tun, was du mir sagst. Das, was du tust, ist gut für mich. Ich danke dir, Vater. Danke für das, was du mir geben wirst und dann vertraue auf den Herrn. Amen.
Okay, zweite Art, Liebe zur Sünde. Ihr habt ja vorhin gehört, dass die Israeliten von dem Gemüse und Fisch in Ägypten geschwärmt haben. Und dann wird in der Bibel davon berichtet, dass das verheißene Land ein Land voll Milch und Honig ist. Ja. Das Gemüse und Fisch, das steht symbolisch für den Genuss der Sünde. Und Milch und Honig für den Genuss Gottes. Und es wird oft gesagt, oder etwas in die Richtung von, Sünde ist wie ein Gift, das gut schmeckt, bis man es geschluckt hat. Aber das ist eigentlich noch großzügig gegenüber der Sünde. Denn der Geschmack von Sünde, die Süße von Sünde, ist wie das Gemüse. Und bedenkt, damals haben die garantiert kein Salz oder irgendwelches Gewürz drauf gehabt. Das war viel zu teuer, die waren Sklaven. Und dass das Gemüse gesund ist, das ist jetzt auch nicht Teil des Bildes. Einfach nur Geschmack von Gemüse, ja, das hat einen Geschmack. Das hat einen Genuss. Und Sünde und Vergnügen, das hat einen Genuss. Und Milch und Honig aber, die haben wirklich Zucker drin. Ja, und damals, wo die nicht so viel Zucker bekommen haben, wie wir heute, nicht mal annähernd so viel, war Milch und Honig oberster Luxus. Und das ist das Bild, das die Bibel aufstellt. Sünde kannst du genießen, dann wird es schmecken wie Gemüse und Fisch. Oder du kannst Gott genießen. Und es ist wie Milch und Honig. Der Natter, das ist der Autor von wunderbaren Büchern wie Überrascht von Furcht oder Überrascht von Liebe, der hat zu dem Thema gesagt, wenn du sonntagabends keine Party machst, aber auch den Sonntagmorgen nicht genießt, dann bist du in der Wüste. Wenn du dir keine Pornofilme anschaust, aber auch nicht in der Bibel liest, dann bist du in der Wüste. Und du merkst vielleicht in dir, dass du irgendwo die Sünde liebst. Dass du irgendwie ein Verlangen nach dieser Befriedigung, nach diesem Genuss hast. Ja, und wie die Israeliten dieses Gemüse so unglaublich toll findest, weil du nichts anderes kennst. Und wenn du versuchst, einfach durch Disziplin diese Sünde loszuwerden, weil du weißt, dass es schlecht ist, und deinen Fokus darauf legst, ich werde die Sünde nicht tun, dann lässt du so ein Loch in dir übrig. Und dieses Loch, das sehnt sich danach, irgendwie gefüllt zu werden. Und das denkt sich ja, der Geschmack von Sünde, der wird's tun. Das ist nur eine kurzfristige Lösung, mit Disziplin das loszuwerden, weil die Liebe zur Sünde in dir bleiben wird. Also, jetzt genau zu hören, wenn du von einer Sünde frei werden willst, die dein Leben prägt. Der Weg, Sünde loszuwerden, ist Gottes Liebe, immer und immer wieder und immer mehr zu erleben. Denn die Sünde verblasst vor der Liebe Gottes. Wenn du den Milch und Honig des verheißenen Landes erlebst, sehnst du dich nicht mehr nach dem Gemüse. Es steht in Galater 5,16, wandelt im Geist, so werdet ihr nicht die Lust des Fleisches vollbringen. Das heißt, wenn du in Gemeinschaft mit Gott bist, immer und immer wieder, und wenn in deinem Alltag diese Zeit hast, wo du richtig genießen kannst, wie süß Gottes Gegenwart ist. Und ich meine das wirklich so, das ist echt so. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, aber das ist echt süß. Es ist so süß, Gottes Gegenwart. Das wird die Sünde austreiben. Und dann haben wir noch die dritte Form von Spagat, die du vielleicht lebst. Wenn du so ein doppeltes Leben hast. Einerseits, du bist unter Christen, na dann bist du voll christlich und dann liest du die Bibel mit denen und betest mit denen. Und dann sieht ja keiner an, dass du irgendwas hättest, was nicht christlich wäre. Und dann bist du in der Schule und dann bist du einfach wie alle anderen und mach's mit, wenn die anderen jemanden lästern, mach's mit, oh, das Lehrer ist schlimm, hä? Und dann mach's mit, wenn sie jemanden runtermachen, mach's mit, wenn über Gott geredet wird und du erwähnst einfach, wenn die über Gott irgendwas Schlimmes sagen und du erwähnst es einfach nicht, du bleibst still und niemand weiß wirklich, dass du Christ bist, weil du es nie erwähnst. Es ist schon fast so, als ob zwei Personen in einem Körper leben. Und wenn du so lebst, könnte man es den Ungläubigen nachsehen, wenn sie denken würden, Christ sei ein Synonym für Atheist. Charles Spurgeon war ein Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert. Und er hatte in seiner Gemeinde einen gewissen Mann, der oft immer beim Gottesdienst dabei war und da voll mit drin war. Aber der war auch immer wieder in der Taverne und hat sich betrunken bis zum geht nicht mehr und hat mit den anderen Leuten in der Taverne, wo sie betrunken waren, gelästert und gesagt, was auch immer. Und dann ist er wieder später in den Gottesdienst gegangen und hat Gott gelobt. Aus dem einen Mund kommt Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein. Der wusste genau, dass zum Beispiel in Epheser 5, Vers 18 steht, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Hier seht ihr wieder die Gegenüberstellung von Geist und Sünde. Der wusste, dass es Sünde ist, sich zu betrinken, aber der hat sich entschieden, so ein doppeltes Leben zu führen. Besser natürlich irgendwann erkannt wurde. Nicht von den Christen, von den Nichtchristen. Die waren in der Taverne und meinten so, sag mal, ist das nicht einer von Spurgeons? Was macht denn der hier? Na komm, der hat sich bestimmt verirrt, ne? Wir werfen den mal raus, der gehört hier nicht her. Und dann haben sie ihn wortwörtlich rausgeworfen. Also die haben den hochgehoben und ihr habt es verstanden, ne? Und dann hat sich rumgesprochen, die Christen haben festgestellt, dass der sich gar nicht für Jesus entschieden hat. Und dann haben sie ihnen gesagt, ja, da müssen wir eben, schließen wir dich mal aus der Gemeinde, damit du erkennst, dass du dich entscheiden musst. Es wird in zum Beispiel 1. Korinther 5, Vers 5 erzählt, dass es auch möglich ist, jemanden, der sich nicht klar für Jesus entscheiden will, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn Jesus. Und ich weiß nicht, ob dieser Typ sich noch entschieden hat für Jesus, ob das noch umgekehrt ist. Ja? Aber das tut nichts zur Sache, ob du umkehren kannst. Und keine Sorge, haben nicht vor, dich auszuschließen. Vielleicht ist bei dir nicht Alkohol, vielleicht ist bei dir nicht mal eine Sünde. Vielleicht ist es einfach, dass du komplett irgendwie vergisst, dass du Christ bist. Also du vergisst es nicht wirklich, aber irgendwie wirkt es so. Vielleicht ist es so, wenn du in die Kirche, in die JG, in den Hauskreis, zum Promis kommst, dass es für dich ist wie ein Verein. Wie coole Leute, mit denen du abhängen kannst. Was cool ist, was du mitmachen kannst. Ein Event, ein Experience. Machst du einfach Lobpreis, weil es sich gut anfühlt. Ich habe letztens mit einem Freund von mir geredet und der hat mich gefragt, warum machst du Lobpreis? Ich habe ihn erstmal dumm angestarrt. Ich habe die Frage nicht verstanden. Um Gott anzubeten, warum sonst? Weil Gott unbedingt Anbetung verdient. Wie könnte ich ihn nicht anbeten? Aber mein Freund, der dachte eigentlich, ja, ich mache Lobpreis, weil es sich so gut anfühlt, was für mich so toll ist. Ja? Wenn du diese Einstellung hast, dann lebst du im Spagat. Du musst dich entscheiden, jetzt die Maske fallen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob du die Maske eines Atheisten trägst, wenn du unter Atheisten bist, oder ob du die Maske eines Christen trägst, wenn du unter Christen bist. Aber in beiden Fällen musst du die Maske mal fallen lassen und dich entscheiden, wirst du jetzt für Jesus leben oder nicht? Wirst du jetzt auch im antichristlichen Umfeld für Jesus leben oder nicht? Und dann, wenn du die Entscheidung triffst, wird Gott dich verändern. Du musst es nicht erzwingen. Du musst bloß die Entscheidung treffen und Gott macht es. Und vielleicht bist du auch hier und diese ganze Predigt hat nichts mit dir zu tun gehabt, denn du bist gar nicht Christ. Und du weißt nichts von Gott oder weißt ein bisschen was, aber weißt, du hast dich nicht für ihn entschieden. Dann will ich dir kurz jetzt das Wichtigste auf der ganzen Welt erzählen, nämlich wie du gerettet werden kannst. Denn die Bibel sagt, dass Gott dich mehr liebt als irgendjemand anders. Die Bibel sagt, dass Gott mit dir Gemeinschaft haben möchte, dass Gott dein Freund sein möchte. Aber dass du durch deine Rebellion, durch deine Sünde, das heißt durch das Böse, das du tust, dich von ihm trennst. Und Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist und am Kreuz sich kreuzigen lassen hat, um deine Strafe zu tragen und für deine Schuld zu bezahlen. Und wenn du das annimmst, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist und dass es nun nichts gibt, was dich von Gott trennen kann, zu Gott umkehrst und sagst, ja, ich entscheide mich für Jesus, dann darfst du als Geschenk, als reines Geschenk, das ewige Leben empfangen. Und egal, was für ein Spagat du lebst und egal, ob du dich schon für Jesus entschieden hast oder nicht, es wird jetzt gleich eine Möglichkeit dazu sein, zu Gott umzukehren. Und ich würde jetzt noch zum Abschluss beten. Ich danke dir, Herr, für die Leute, die du angesprochen hast. Und ich bitte dich, dass sie nun wirklich den Schritt machen werden, dir zu vertrauen. Und ich bitte dich, dass dein Wille vollbracht wird und Leben verändert werden jetzt. Wirke mit deinem Heiligen Geist in deinem Namen. Amen.